Die Kunstcouch. Was die Kunst in uns bewegt. Ein Podcast der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit dem Psychologen Can Isiapar und der Autorin Jacqueline Scheiber. Eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit Auf die Ohren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Kunstcouch, ein Podcast der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Ich sitze hier wieder mit Can Isiapar, Psychologe, psychologischer Berater und Dozent aus Frankfurt.
Und ich bin heute mit Jacqueline Scheiber, Autorin, studierte Sozialarbeiterin und Content-Creatorin aus Wien. Und heute widmen wir uns dem Thema Kreativität und Kreativsein. Jacqueline, ich kenne, glaube ich, kaum Menschen, die so viel Kreatives leisten, so wie du es tust. Du bist Autorin, letztens hast du sogar eine Fotoausstellung gehabt und auf so vielen Feldern, ich komme gar nicht mehr hinterher. Da würde es mich an dieser Stelle interessieren, was ist eigentlich Kreativität für dich?
Ich finde das voll die große Frage, was Kreativität ist, weil man an der Frage schon merkt, das ist was total Persönliches, oder? Also für mich ist Kreativität immer eine Form, die Dinge, die ich erlebe, wie ich die Welt wahrnehme, in eine Form zu gießen. Und ob das dann Fotos sind oder in Texten, malen kann ich leider nicht, das bleibt der Welt erspart.
Schade.
Musikalisch bin ich auch nicht begabt, aber ich finde das total faszinierend, wie viele Möglichkeiten es gibt, die Welt wahrzunehmen. Und ich glaube, für mich ist Kreativität so wie ein Sinnesorgan. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, das, was wir erleben und womit wir konfrontiert sind, zu verarbeiten und anderen nachvollziehbar zu machen.
Das ist sehr spannend. Also es hat schon mit der Art und Weise, wie du die Welt siehst, zu tun und wie du ihr durch dein Schaffen dann Ausdruck verleihst quasi. Habe ich das richtig verstanden?
Absolut, absolut. Also ich würde nicht sagen, dass ich neue Dinge schaffe, sondern ich schaffe eher die Dinge, wie sie da sind, in einer anderen Form. Aber wie geht's dir mit Kreativität? Hast du da einen nüchterneren Blick drauf oder du hast ja auch fotografiert?
Ja, also ich habe tatsächlich auch mal fotografiert, aber ich glaube weniger ernst, als du es wahrscheinlich getan hast. Und ich kann leider auch nicht malen, was ich sehr schade finde. Lustigerweise ist ja mein Onkel Maler. Ich glaube, ich habe dir das mal erzählt. Ne? Der ist Maler und Arzt und hat nach seinem Medizinstudium, also mit 40 Jahren noch irgendwann, tatsächlich nochmal Malerei studiert und so. Und ich glaube, er ist auch so die Person, die mich so ein bisschen in das kreative Denken an sich, er hat mir das, glaube ich, mitgegeben, wie man überhaupt kreativ denkt und kreativ arbeitet. So mein kreatives Schaffen ist ja ein bisschen anders. Also ich bin ja als Content Creator, stelle ich mir halt natürlich die Frage sehr oft, welche Art von Content, also vor allem als Content Creator für psychologischen Content, welche Art von Content könnte meinen Zuschauern beziehungsweise den Personen, die halt dementsprechend meinen Content gerne anschauen, was könnte denen überhaupt helfen? Mich interessiert so eigentlich ihre Geistes- und Denkenswelt und dementsprechend versuche ich, wenn es um Kreativität geht, ganz oft Empathie zu zeigen. Mhm. So, also für meinen kreativer Zugang, für dieses Schaffen ist eigentlich mit sehr viel Empathie verbunden teilweise. Aber das Interessante ist ja, dass Kreativität ja eigentlich nicht nur auf künstlerisches Schaffen beschränkt ist. Und das ist wahrscheinlich sogar der größte Vorurteil, den Menschen gegenüber kreativem Schaffen haben. Gerade wenn es um Problemlösen geht oder Dinge einfach zu verbessern oder Neues auch zu schaffen, ist das ja nicht nur eine Sache der Kunst, sondern das hast du ja eigentlich in jeglicher Art von Domäne. Aber ich glaube, fernab dessen, wie du oder ich jetzt Kreativität bewerten, können wir vielleicht mal so ein bisschen darauf eingehen, wie Kreativität im Allgemeinen seitens der psychologischen Forschung und etc. eigentlich definiert wird.
Schieß los.
Sehr gerne. Unter Kreativität versteht man die Fähigkeit, neue und originelle Ideen zu entwickeln und Probleme auf sehr unkonventionelle Arten zu lösen. Also sprich, das Interessante ist, in dieser Definition haben wir das Wort Kunst ja gar nicht mal. Mm. Dementsprechend ist Kreativität erstmal alles, was so einen neuen Ansatz mitbringt, Dinge zu verändern. Aber wie du ja auch schon gesagt hast, du sagtest ja, du schaffst Dinge, die es schon gibt. So ähnlich hast du das ja zum Beispiel gesagt. Mm. Ne? Das kann ja auch ein sehr wichtiger Teil von kreativem Schaffen sein, dass man Dinge, die es schon gibt, in Bereiche anwendet, die es nicht gibt oder Dinge, die so miteinander noch nicht in Verbindung stehen, in Verbindung bringt oder so. Also sprich, Kreativität ist natürlich auch bis zu einem gar nicht mal so kleinen Teil Neues zu schaffen, Aber in der Kreativität geht es auch darum, neue Lösungen, neue Ansätze zu finden. Und das können auch Dinge sein, die es schon gibt. Und ganz oft beginnt Kreativität mit Neugier.
Also so über den Tellerrand hinausblicken.
Definitiv. Über den Tellerrand hinausblicken und sich einfach nicht mit dem Status quo zufrieden zu geben. Ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt von Kreativität.
Aber wird man kreativ geboren oder lernt man kreativ sein?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Man kann schon davon ausgehen, dass es Menschen gibt, die wahrscheinlich eine größere Veranlagung zu kreativem Schaffen haben. Ja. Man muss aber natürlich auch sagen, dass man kreatives Schaffen auch lernen kann.
Und fördern muss.
Und fördern muss, definitiv, klar. Also grundsätzlich kann man sagen, jeder Mensch kann kreativer werden. Mhm. Ich glaube, das ist wichtig zu betonen. Wird jeder Mensch vielleicht der nächste Picasso oder der nächste Matisse, zu dem wir ja später nochmal kommen werden? Wahrscheinlich nicht.
Aber Kreativität ist natürlich auch nicht gleich Kunst und ist schon gar nicht gleich Kunstmarkt.
Eben. Sehr, sehr wichtig. Ne? Wir hätten jetzt natürlich auch einen x-beliebigen, sehr erfolgreichen Manager oder so auch wählen können, ne? Der vielleicht diverse Sachen in der Arbeitswelt verändert hat. Das wäre natürlich jetzt auch möglich gewesen. Also jedenfalls nicht jeder wird jetzt der überkreativste Lösungsbringer wahrscheinlich. Aber jeder Mensch kann von da, wo er ist, ja kreativer werden. Aber kreativer werden wir ja oft dadurch, indem wir mit Situationen konfrontiert sind, in denen diese Kreativität halt gefordert wird. Mhm. Wenn wir in einem Umfeld sind und die Umfeldanlageproblematik ist ja so eine der wichtigsten Fragen der Psychologie ja allgemein. Also Eigenschaft XY, wo kommt die her? Ist die jetzt angeboren oder entwickelt sich das aus der Umwelt, in der die Person ist?
Oder ist es vielleicht ein Sternzeichen?
Ein Sternzeichen, genau. Das wäre in dem Fall irgendwie auch angeboren, glaube ich. Ich bin da kein Experte für.
Kleiner Scherz am Rande. Also zurück zu den wissenschaftlichen Fakten. Ist es eine Eigenschaft, die mit Offenheit zu tun hat, oder?
Genau. Es gibt ja verschiedene Persönlichkeitseigenschaften, die Menschen haben. Zu Persönlichkeitseigenschaften muss man sagen, die sind eigentlich zeitlich relativ stabil und entwickeln sich irgendwann mal im Leben. Und man muss auch sagen, es gibt auch Evidenzen dafür, dass viele Persönlichkeitseigenschaften auch tatsächlich eine gewisse genetische Komponente haben. Einer dieser Eigenschaften ist zum Beispiel auch Offenheit für Neues. Offenheit für Neues bezeichnet, wie der Name schon sagt, dass Menschen die Fähigkeit haben, für neue Ideen auch offen zu sein und Neues anzunehmen und so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen. So. Und das ist eine Eigenschaft, die viele Menschen mitbringen, dem man nachsagen würde, dass sie kreative Lösungsgeber sind oder kreative Schaffende sind und etc. Das ist super spannend.
Hat natürlich irgendwie auch was mit Anpassungsfähigkeit zu tun. Also ich kenne auch Menschen, die zum Beispiel aus unterschiedlichen Gründen in ihrem Alltagsradl drin sind und gerne dieselben Speisen essen, in dieselben Lokale gehen, dieselben Dinge tun, vielleicht sogar eine wiederholende Tätigkeit im Arbeitsbereich haben. Und für die ist das totaler Stress, irgendwas zu machen, was unvorhergesehen ist. Und die tun sich voll schwer, sich auch auf was Neues einzulassen, weil sie irgendwie sehr in ihrem, ich sage das total überspitzt, aber ich kenne das auch. Ich habe auch so gewisse Eigenschaften, von denen ich weiß, das muss in jeder neuen Situation irgendwie abgedeckt sein. Und ich glaube, das ist vielleicht die Spanne von Kreativität, die Menschen mitbringen, diese Form von Anpassungsfähigkeit, auch dieses, okay, wenn da was Neues auf mich zukommt, dann stresst mich das nicht mehr, als dass ich neugierig bin, was da mit mir passiert. Also, dass das Negative, die Angst davor, dass was Neues kommt, kleiner ist als die Freude darüber, dass ich was erfahre, was ich noch nicht kenne.
Absolut, ja. Also, wie du schon gesagt hast, für manche Menschen, die halt für Offenheit für Neues eine eher niedrigere Ausprägung haben, ist Neues oft mit Stress verbunden. Es ist halt eigentlich auch schon so. Und ein kleiner Vermerk, für viele Menschen, die diverse psychische Störungen haben, ist Neues auch oft mit einem gewissen Stress verbunden. Und das, obwohl sie oft sogar vielleicht eine hohe Ausprägung haben für Offenheit für Neues. Zum Beispiel für viele Menschen mit Angststörungen, für viele Menschen, die zum Beispiel eine Agoraphobie haben, also sich in Situationen reinzubegeben, die ein bisschen mit einer gewissen Ungewissheit verbunden sind oder Unsicherheit verbunden sind. Diese Menschen können zum Beispiel auch eine große Ausprägung haben für Offenheit für Neues. Aber aufgrund ihrer psychischen Störung, ihrer psychischen Erkrankung und ihrer psychischen Probleme ist es schon für sie auch mit einer gewissen Angst vielleicht verbunden oder mit einer gewissen Hemmung zumindest verbunden, sich in diverse Situationen reinzubegeben. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass Offenheit für Neues eigentlich sehr gut voraussagen kann, dass Menschen wahrscheinlich auch offener sind für eine kreative Herangehensweise an die Dinge.
Und jetzt kennt man das ja, wie soll man anfangen und was soll man tun und wie kommt man ins Schaffen? Und dann ist der erste Begriff, der einem und einer so entgegenschlägt, Inspiration. Es gibt ja eine Bandbreite an Inspirationen. Im Internet kursiert der Begriff Inspirational Quote. Also es ist ja dann schon fast so ein bisschen was, was so abgetan wird, so was sehr Generisches, allgemein Gehaltenes. Inspiration tatsächlich kann sich aber in Wirklichkeit überall verstecken. Also es gibt ja Leute, die sagen, ich gehe gerne in die Natur, ich habe Inspiration beim Sport, da kriege ich den Kopf frei. Ich persönlich lasse mich total gern von anderen Kunstschaffenden inspirieren, also ob das dann Musik ist oder Bilder oder Texte. Man kann aber auch das Leben an sich als Inspiration nutzen und einfach um sich herum das Geschehen beobachten. Was inspiriert denn dich, Can?
Oh, was inspiriert denn mich? Also mich inspirieren tatsächlich halt auch, wenn es jetzt um das Thema Psychologie geht, inspirieren mich natürlich auch die Arbeiten von anderen Psychologen, ist ja auch ganz klar. Mich inspirieren aber tatsächlich auch ganz andere Dinge, also Dinge, die mit Psychologie jetzt nichts zu tun haben. Verschiedene philosophische Sachen, die ich lese. Also mich inspirieren Biografien sehr tatsächlich. Mhm. Mich inspiriert zum Beispiel sehr, wie Menschen mit verschiedensten Problemen umgegangen sind in ihrem Leben. So wie sie verschiedene Sachen gelöst haben, mit verschiedenen Widrigkeiten umgegangen sind. Ich bin auch ein sehr großer Dokumentationszuschauer. Mhm. Also ich schaue fast täglich mindestens eine oder so. Also mich inspiriert sowas zum Beispiel sehr. Und ich kann aber auch wirklich sagen, mich inspirieren meine Klienten auch sehr. Mhm. Also in meiner psychologischen Beratung inspirieren mich viele meiner Klienten sehr. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich diesen Job auch sehr gern mag, weil ich lerne täglich so viel von denen. Und ja, faszinierend einfach. Also Menschen sind an sich eine sehr große Inspiration für mich, glaube ich. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, Inspiration, ist das jetzt einfach so eine Muse, die einen einfach küsst und dann so in dieser ganz klassischen Vorstellung, ne, und dann ist man irgendwie jetzt gewollt, ganz viele verschiedene künstlerische, anderweitige, kreative Unternehmungen zu nehmen. Also es ist ja eigentlich so nicht. Ich glaube, was ganz viele an der Inspiration nicht verstehen, ist, dass Inspiration ein motivationaler Prozess ist. Mhm. Also Inspiration ist ja ein motivationaler Prozess in dem Sinne, in dem wir etwas wahrnehmen und diese Sache, die wir wahrnehmen, leitet uns dann quasi dazu, etwas anders zu machen oder etwas zu tun. Also quasi das, was wir sehen, leitet uns ja wirklich an, etwas zu tun. Das ist ja wahre Inspiration. Wahre Inspiration ist
ein Anstoß.
Genau, ein Anstoß. Inspiration ist ja eigentlich nicht ein nices Zitat irgendwo zu lesen, das irgendwie auf Instagram abzuspeichern. So, das ist es in der Form nicht. Und dass es dann einfach so bleibt, sondern Inspiration ist ja eigentlich, dass sich das schon irgendwie in unserem Verhalten irgendeine Veränderung bringt.
Ich kenne das total, wenn ich an Texten arbeite oder an einem Buch arbeite und ich habe so eine Blockade und ich komme nicht weiter, dann bin ich manchmal dabei, dass ich mir so ein paar Bücher nehme, die ich sehr gut finde oder die mich eben faszinieren. Und dann lese ich immer so ein paar Seiten, 3-4 Seiten und das ist wie, als würde ich in so einen Rhythmus kommen, der mich dann dazu bewegt, weiterzuschreiben, weil ich so merke, deswegen finde ich Sprache so leibernd, deswegen bin ich da irgendwie leidenschaftlich dabei, weil ich das halt auch an Büchern lieb. Und diese Anstöße und dieses Mitnehmen von Dingen, das hat unser erster Künstler, den wir heute mitgebracht haben, beziehungsweise die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe hat ihn mitgebracht. Aber wir haben ihn vor uns liegen, Matisse ist der erste in der Reihe. Der war nämlich auch ganz schön viel auf Reisen.
Das ist jetzt so einer der most relatable points für sehr viele, weil ich glaube, Reisen sind für sehr viele Menschen sehr inspirierende Erfahrungen. Und man kann halt echt noch davon ausgehen, dass diese wahrscheinlich sogar eine ganz andere Form von Inspiration zu Zeiten eines Matisse waren, wo es ja jetzt nicht unbedingt Ryanair-Flüge für 12 Euro gab oder so. Und by the way, Reisen ist auch mit einer hohen Ausprägung für Offenheit für Neues verbunden. Und dementsprechend ist das sicherlich eine wichtige Quelle der Inspiration für ihn auch gewesen.
Also wir haben hier aus dem 20. Jahrhundert ein Bild in sehr schönen Blautönen gehalten. Eine meiner Lieblingsfarben, möchte ich sagen. Es ist ein Stillleben, das, soweit ich weiß, gar nicht so untypisch für Matisse war. Der hat sich gerne weniger dem Zweck oder dem Objekt, sondern mehr der Malerei verschrieben und hat irgendwie hier was sehr, finde ich, auch ein bisschen was Abstraktes vielleicht. Es ist alles nicht so detailgetreu dargestellt, es ist ein bisschen verzogen, der Blick drauf. Man schaut irgendwie so von oben auf einen Tisch und ich weiß gar nicht, ob ich alle Früchte jetzt benennen könnte. Man hat so ein bisschen die Andeutung von einer Banane und einem Orange oder Mandarine. Aber viel spannender ist ja, dass Matisse eigentlich seine Inspiration eben viel auch aus anderen Quellen um sich herum geschöpft hat und irgendwie aber auch so mit den Widrigkeiten in seinem Leben überhaupt erst zum Künstler geworden ist.
Das Interessante am Schaffen von Matisse ist ja, dass er ursprünglich eigentlich aus einer ganz anderen Profession kommt, nämlich der Juristerei. Und zur Malerei kam er tatsächlich, ich glaube auch eher durch Zufall, wenn es denn Zufälle in dem Sinne überhaupt gibt. Und zwar kam er zur Kunst quasi über eine Blinddarmentzündung. Das sind doch die schönsten Fügungen, oder? Aus Langeweile begann er, wie sein damaliger Bettnachbar, mit dem Kopieren von Bildern. Er hat tatsächlich am Krankenbett angefangen zu malen und das finde ich einfach faszinierend.
Der Künstler Henri Matisse kam, wie Jan erwähnt, auf einem eher ungewöhnlichen Weg zur Malerei. Der Franzose studierte zunächst Jura und arbeitete als Anwaltsgehilfe. Doch seine Karriere änderte sich schlagartig, als er wegen einer Blinddarmentzündung ins Krankenhaus musste. Aus Langeweile begann er, wie sein Bettnachbar, Bilder zu kopieren. Diese Erfahrung entfachte seine Leidenschaft für die Malerei. Er nahm Zeichenunterricht, gab seine Arbeit auf, zog nach Paris und schrieb sich an einer privaten Kunstschule ein. Schließlich wurde er an der renommierten École des Beaux-Arts in Paris angenommen. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten nimmt seine künstlerische Karriere Anfang des 20. Jahrhunderts Fahrt auf. Heute gilt er als einer der wichtigsten Vertreter der klassischen Moderne. Mit wachsendem Erfolg hatte Henri Matisse auch keine Geldsorgen mehr. Einzelausstellungen und der Verkauf seiner Werke ermöglichten ihm das Reisen. In Algerien, Marokko, Italien, Deutschland, Spanien, Südfrankreich oder Tahiti ließ er sich von den kulturellen Einflüssen für sein künstlerisches Schaffen inspirieren. Seine Werke sind von Lebensfreude geprägt und das, obwohl ihn ein kränklicher Zustand zeitlebens begleitete. Durch eine Krankheit fand er nicht nur zur Kunst, sondern entwickelte sein Schaffen in späten Jahren sogar neu, denn er litt an Darmkrebs und musste operiert werden. Seine Mobilität war fortan stark eingeschränkt, was ihm das Malen an der Staffelei erschwerte. So begann er mit dem Malen mit der Schere. Den Scherenschnitt betrachtete er nun als eigenständiges Kunstwerk. In seinen letzten Lebensjahren soll er Tag und Nacht im Atelier verbracht haben. Trotz Schmerzen und Einschränkungen waren seine Werke bis zuletzt voller Farbe und Lebensfreude, bis er im hohen Alter von 84 Jahren verstarb.
Viele Leute suchen ja für sich so einen künstlerischen Kanal, suchen für sich so eine künstlerische Domäne. Aber das Spannende und Interessante ist ja, ganz oft findet diese künstlerische Domäne einen selbst. Mhm. Ne? Und das ist, finde ich, eigentlich immer eine sehr, sehr interessante Fügung. Und da gibt es eine sehr interessante psychologische Theorie, die ich auch weder dir noch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vorenthalten möchte. Und diese Theorie nennt sich Crucibles. Das Wort sagt vielleicht ganz vielen erstmal nichts. Auf Deutsch heißt Crucibles übersetzt Schmelztiegel. Jetzt könnte man sich fragen, was hat ein Schmelztiegel mit Psychologie zu tun oder psychologischen oder künstlerischen Fragestellungen oder so. Wir reden hier bei sogenannten Schmelztiegel-Erfahrungen. Also was ist denn ein Schmelztiegel? Ein Schmelztiegel ist so eine Art Gefäß, in dem Metalle quasi geschmolzen werden. Und im Rahmen dessen...
Und viele Dinge zusammenkommen, oder?
Genau, viele Dinge kommen zusammen und es wird ja auch dazu genutzt, zum Beispiel um Edelmetalle zu extrahieren. Mhm. Und was haben wir denn im Rahmen eines Schmelztiegels? Wir haben sehr viel Druck und
Hitze
und Druck und alles Mögliche und sogenannte Schmelztiegelerfahrungen, und viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer werden das vielleicht auch sowas mal gemacht haben. Also Schmelztiegelereignisse und Schmelztiegelerfahrungen sind transformative, tiefgreifende Erfahrungen, die wirklich dafür sorgen, dass wir unsere eigene Identität, unsere eigenen Werte und unsere eigenen Weltanschauungen in Frage stellen, aber indem sie sich sogar auch verfestigen, indem wir wirklich transformative, uns verändernde Erlebnisse haben. Also das sind Erlebnisse und Ereignisse, die in ihrer Natur oft sehr herausfordernd sind, sehr intensiv sind, uns wirklich an unsere Grenzen bringen, ganz oft. Und das sind ungeplante Ereignisse. Das sind keine Ereignisse, in denen wir meistens geplant reingehen. Und diese Ereignisse sorgen mitunter auch dafür, dass wir unsere grundlegenden Überzeugungen hinterfragen. Und Matisse hat vielleicht, das ist jetzt natürlich eine Mutmaßung, hinterfragt, ob er denn überhaupt als Jurist weiterarbeiten will, nachdem er die Kunst für sich entdeckt hat. Er hat also einen wichtigen Teil seiner Persönlichkeit wahrscheinlich hinterfragt und ist zu dem Schluss gekommen, vielleicht ist Malerei eher mein Ding, vielleicht finde ich da eher meine Erfüllung. Und diese Ereignisse sorgen dafür, dass wir einfach ein neues Bild von uns selbst erschaffen. Also wir erschaffen uns quasi dadurch auch neu und selbst, und auch ein neues Verständnis von uns generieren wir da und hinterfragen die Welt und kommen dadurch vielleicht auch zu einer ganz neuen Bestimmung. Viele Menschen kennen das ja. Manche Menschen haben zum Beispiel eine tödliche Erkrankung und das verändert ihr ganzes Leben einfach. Und herausgehend aus dieser Erfahrung widmen sie sich auch ganz anderen Dingen in ihrem Leben. Oft machen sie es sich auch zur Mission, zum Beispiel anderen Menschen, die diese fast tödliche oder sehr schlimme Erkrankung zumindest haben, denen auch zu helfen oder über den Sachstand aufzuklären und etc. Also sprich, Schmelztiegelerfahrung, ich weiß, der Name ist erstmal gewöhnungsbedürftig, sind Dinge, die uns einfach in unseren Grundinnersten verändern. Und ich glaube, das ist super spannend.
Jetzt hast du ja anhand von Matisse schon das Beispiel gegeben, was so große Widerstände oder Schicksalsschläge auch in einem Leben verändern können. Und ich habe irgendwie dran denken müssen, dass ich total oft mit Menschen in Berührung komme, die sagen, ja, aber ich bin ja nicht kreativ, oder so ihre eigenen kreativen Ausdrucksformen abwerten, wenn sie sagen, na ja, ich sitze dann zu Hause und mach mal nach Zahlen oder tue ein bisschen Keramikformen oder, weiß ich nicht, schreib Gedichte für mich selber. Und ich möchte hier auch herausstreichen, wie schade ich das finde, weil wir leben natürlich in einer Welt, in der alles einem Wert zugeschrieben bekommt und in der auch Leistung und Erfolg Barometer sind, die dazu führen, dass wir Dinge tun oder nicht tun, und die dazu führen, dass wir Dinge fördern oder nicht fördern. Und ich glaube, für ganz viele Menschen braucht es lange Zeit, bis sie an den Punkt kommen, dass sie verstehen, dass man Dinge einfach machen kann, weil sie einem gut tun, weil sie einen beschäftigen, weil sie einen ablenken von anderen Dingen und auch so eine Selbstwirksamkeit zurückgeben. Und ich habe oft Gespräche, ich komme ja gar nicht aus dieser ganzen Kunst- und Kulturszene, und ich habe so viele Gespräche geführt mit Menschen, die augenscheinlich in diesen Räumen was zu sagen haben. Und das Erste, was ich immer gefragt habe, ist, wann ist was Kunst und wann ist es nicht Kunst? Und mir hat das gefallen, weil die, die wirklich cool waren, haben gesagt, Kunst ist es dann, wenn es dir was bedeutet. Und Kunst ist es nicht, wenn irgendwie ein Bild einer bestimmten Technik nachgeht oder bestimmte Trends auch widerspiegelt, sondern Kreativität und Kunst kann einfach etwas sein, was total intim, persönlich und bedeutungsvoll ist.
Absolut. Ich denke, da darf man auch nicht in so einen Elitarismus verfallen. Also ich denke, wenn man etwas macht, was einem viel bedeutet, und zum Beispiel meine Oma, die häkelt so Bilder. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja,
es gibt
doch
diese, die ist auch richtig gut darin tatsächlich. So, das hat die eigentlich immer so gemacht. Und das war zum Beispiel so ihr kreativer Input. Dementsprechend, ich glaube, Kreativität muss nicht immer hochtrabend sein. Kunst muss nicht immer hochtrabend sein. Für den einen oder die andere ist der kreative Kanal, den man so hat, vielleicht auch sogar einfach sowas wie Memes oder so. Mhm. Also, und seien wir mal ehrlich, also Memes hängen jetzt nicht in den größten Museen oder so.
Noch nicht.
Noch nicht. Aber wie oft sehen wir uns denn täglich irgendwelche Memes an?
Das ist auch eine Form, die Welt zu verarbeiten und zuzuspitzen.
Absolut, absolut. Ja, jeder müsste seinen Kanal einfach für sich finden, denke ich.
Voll. Ich glaube, es ist auch mehr dieser Zustand. Man kennt das vielleicht auch vom Sport, dass man in so einen fokussierten Flow-Zustand kommt, wo dann nur eine Sache die Aufmerksamkeit einnimmt. Und das ist ja in einer Welt wie heute was total Angenehmes, dass nicht die ganze Zeit ganz viele verschiedene Dinge auf mich einprasseln, dass 7 Filme laufen mit, was muss ich heute noch besorgen? Vielleicht muss ich mich um meine Familie kümmern. Was muss ich planen? Steht irgendwas an? Was ist morgen in der Arbeit? Was muss ich einkaufen? Wann ist die Miete zu bezahlen? Und wenn man sich hinsetzt für eine Stunde und irgendwas macht, was einem Spaß macht und was einem irgendwie auch so diesen Ausgleich bietet, dann führt das dazu, dass diese Stimmen und diese Ansprüche ein bisschen leiser werden. Und das ist was total zu Befürwortendes, finde ich. Aber natürlich, der Punkt, den du noch angesprochen hast, der wichtig ist, kreativ zu sein und einen kreativen Ausdruck zu schaffen, ist ja auch was total Vulnerables. Und
absolut,
das jemandem zu zeigen, damit zeige ich ja auch jemandem was von mir selber, was vielleicht normalerweise nicht so sichtbar ist. Ich unterrichte ja Schreibklassen und mache auch so Workshops. Und für mich ist immer der rührendste Moment, wenn die Menschen zum ersten Mal vor einer Gruppe was vorlesen.
Cool.
Und das kostet sie immer so viel Überwindung, weil sie immer so Angst haben, wie das alle finden. Und in meinen Kursen zum Beispiel sind die Worte gut und schlecht verboten. Also wir werten nicht darüber, was die Leute schreiben, sondern wir sagen, was das mit uns macht. Und das finde ich voll wichtig, dass das in solchen Räumen dann auch passieren kann. Und die fühlen sich nachher immer so, die sind 10 Zentimeter größer, wenn sie was vorgelesen haben. Und ich glaube, diese Selbstwirksamkeit und diese Form von sich zeigen, das kann Angst machen, aber wenn man es macht, kann es auch mega schön sein.
Das glaube ich auf jeden Fall. Und ich glaube, wir beide kennen das ja wahrscheinlich. Für dich war das ja, als du dein erstes Buch veröffentlicht hast, war das für dich ja damals sicherlich auch eine gewisse Überwindung, die das gekostet hat. Und wenn ich so überlege, als ich meine ersten Videos gepostet habe überhaupt zum Themenfeld Psychologie und sowas, boah, für mich hat das eine Riesenüberwindung gekostet.
Wir haben ja jetzt sehr viel über eigentlich Kreativität als gesundes Mittel gesprochen, so auch diese Neugier und diese Offenheit und dass Kreativität eigentlich auch für die psychische Gesundheit sehr wichtig ist. Allerdings gibt's natürlich auch das Bild des leidenden Künstlers, der leidenden Künstlerin. Und ich habe das oft gehört, dass man gesagt hat, boah, wenn es dir am schlechtesten geht, dann schreibst du die besten Texte oder da kommt irgendwie das Rohste raus. Und ich habe sehr lang auch diese Idee von mir selber gehabt, dass ich nur arbeiten kann kreativ, wenn ich einen Leidensdruck habe. Und da gibt's ja eine psychologische Theorie dazu.
Ja, dieses Konzept gibt's tatsächlich und ich muss aber sagen, dieser ist an sich gar nicht so unterschiedlich wie das Schmelztiegel-Konzept, welches wir ja gerade vorgestellt haben. Dieses Konzept nennt sich posttraumatischer Wachstum. Und worin sich posttraumatischer Wachstum von diesen Schmelztiegel-Erfahrungen unterscheidet, liegt wohl daran, dass posttraumatisches Wachstum wirklich auf traumatische Ereignisse folgt. Also, um das nicht falsch zu verstehen, das sind überlappende Konzepte. Schmelztiegelerfahrungen können auch traumatischer Natur sein, aber posttraumatischer Wachstum folgt immer auf traumatische Ereignisse im Leben. Aber jetzt könnte man sich die Frage stellen, wo liegt denn jetzt der große Unterschied überhaupt? Warum führen traumatische Ereignisse bei manchen Menschen dazu, dass sie halt an diesen Traumata oft, sagen wir mal, zugrunde gehen? Aber bei anderen Menschen führt es dazu, dass sie einen gewissen Wachstum haben. Posttraumatische Belastungsstörung und posttraumatischer Wachstum haben eine Komponente gemeinsam und das ist das Grübeln. Also unter dem Grübeln verstehen wir vor allem oft Gedanken, die uns sich irgendwie unfreiwillig aufdrängen. Diese Gedanken stehen am Anfang von traumatischen Erlebnissen, die man hat. Gedanken, die sich einen aufdrängen. Aber wo jetzt der große Unterschied ist, beziehungsweise was beim posttraumatischen Wachstum auch geschieht, ist, dass Personen irgendwann dazu übergehen, wirklich quasi fast freiwillig über das Ereignis zu grübeln. Und grübeln, würde man ja eigentlich eher sagen, ist ja immer so eine unfreiwillige Sache. Ja, aber bei manchen Menschen ist es halt einfach so, dass diese irgendwann anfangen, dieses Ereignis mit ihren Gedanken zu verarbeiten. Also sprich, sie versuchen, das Ereignis irgendwie zu dekonstruieren und ihr einen gewissen Sinn zuzuschreiben und das auf verschiedenste Art und Weise mit ihren Gedanken einfach quasi zu sezieren. Und das ist so der große Unterschied zum posttraumatischen Belastung, dass diese Leute sich halt auf eine bestimmte Art und Weise gedanklich ihren traumatischen Ereignissen freiwillig stellen.
Das ist natürlich der Grundgedanke der Kunsttherapie. Also man nimmt einfach Dinge, die einen sehr tiefen Einschnitt in einer Biografie hinterlassen haben, die negativ konnotiert sind, und man verwendet das, um eine Verarbeitung auch darzustellen und auch zu dokumentieren. Aber auch im gesamtgesellschaftlichen Kontext kann man es als eine Form von Widerstand bezeichnen. Also wenn man sich Kunst anschaut, die in Kriegszeiten entsteht oder auch in großen gesellschaftlichen Krisen, dann hat das auch eine politische Ebene, die sozusagen in diesem posttraumatischen Wachstum plötzlich eine Selbstwirksamkeit bekommt. Und man weiß natürlich auch, dass alle Dinge, die man schafft aus einer Negativspirale heraus und wo man neue Sachen macht, das stärkt so die neuronalen Verbindungen im Gehirn. Das heißt, man hat auch ein positives Erleben, weil man etwas tun kann in einer großen Ohnmachtssituation. Und diese große Ohnmachtssituation, die habe ich ein bisschen gehabt, als ich unser zweites Bild angeschaut habe, nämlich von Fritz Klemm. Wir sind in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts und ich fand es ein bisschen beklemmend, ganz ehrlich. Ich fand es ohnmächtig und sehr, sehr traurig.
Also für mich ist es auch sehr schwer zu sagen, welche Gefühle das in mir weckt. Ich schließe mich dir ganz an, wenn ich sage, dass das irgendwie beklemmt wird. Es wirkt vor allem beklemmt, wenn man sich mit der Tatsache auseinandersetzt, dass es eine Art Selbstbildnis zu sein scheint. Und man muss aber auch sagen, dass sich das eigentlich, und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, es unterscheidet sich eigentlich von jedem Selbstbildnis von fast jedem Künstler, was ich so gesehen habe, weil Selbstbildnisse haben ja eigentlich Sinn und Zweck, einen gewissen Wiedererkennungswert zu haben. Und dies scheint bei diesem Bild nicht der Fall gewesen zu sein, sondern...
Es ist sehr abstrakt. Man sieht eigentlich seinen Maltisch. Also man sieht auch irgendwie so eine Platte. Es ist nur Formen angedeutet. Es ist keine Person per se zu erkennen. Wir haben erfahren im Vorfeld, dass es auch ein Schlüsselloch darstellen kann zu dem Blick in die Seele von Fritz Klemm, die, glaube ich, sehr dunkel war zu dem Zeitpunkt, weil er auch vom Krieg und vom Nachhall des Holocaust noch gebeutelt war und dass natürlich Bilder und Dunkelheiten in einem selbst sind, die nicht abbildbar sein können.
Das Leid des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust hat auch in der Kunst tiefe Spuren hinterlassen. Als Folge des Grauens verbanden Künstlerinnen und Künstler das Menschenbild aus ihren Werken. Diese Wirklichkeit der 50er Jahre spielt auch für Fritz Klemm eine große Rolle. Der in Mannheim geborene Künstler war vor allem in Karlsruhe tätig. Dort lehrte er sogar an der Akademie der Bildenden Künste. Dabei begann seine Karriere erst spät. Zuvor unterrichtete er als Kunsterzieher an Schulen, bis er sich nach dem Zweiten Weltkrieg im Alter von 46 Jahren intensiv seinem eigenen künstlerischen Schaffen zuwandte. Besonders bekannt ist Klemm für seine eigenwillige Handhabung der sogenannten Caparol-Technik. Dabei wird mit einer Farbe aus synthetischem Kunstharzbindemittel gearbeitet. Diese Farbe bindet die Farbpigmente und verhindert, dass bei dick aufgetragenen Farbschichten Risse entstehen. Diese Technik kam auch bei dem 1956-57 entstandenen Werk der Kunsthalle Karlsruhe zum Einsatz. Der Titel Selbstbildnis mit Maltisch verrät uns, dass sich der Künstler hier selbst in einem kargen, farblosen Raum darstellen wollte. Doch sein Gesicht trägt keinen Wiedererkennungswert. Sein Selbstbildnis ist lediglich ein schwacher Formumriss in der Gestalt eines Schlüssellochs. Es trägt keine subjektiven Züge und zeugt von einem Gefühl des Verschwindens. Angesichts der damaligen Ohnmacht und in Erinnerung an die Schrecken des Zweiten Weltkrieges mag Clem so seinen inneren Gemütszustand dargestellt haben.
Ich finde es auch spannend, dass der eigene Maltisch seine Arbeitsumgebung eigentlich auch ist. Und das könnte eigentlich wirklich auch darauf hindeuten, dass dieser Maltisch für ihn ein sehr, sehr wichtiges Objekt war, um einfach das Erlebte verarbeiten zu können. Womit wir eigentlich auch wieder bei kunsttherapeutischen Ansichten zur Traumabewältigung wären. Denn was ich zum Beispiel an kunsttherapeutischen Ansätzen zur Traumabewältigung sehr interessant finde, ist, dass das im Gegensatz zu fast allen anderen therapeutischen Ansätzen ja ein nonverbaler Ansatz ist. Also das ist ein Ansatz, der damit auskommt, indem man keine Worte verwendet. Also wenn wir jetzt natürlich von Bildern und etc. ausgehen, so, ne, dann ist das ja tatsächlich ein nonverbaler Ansatz. Und manche Gefühle und manche Erlebnisse lassen sich nun mal auch nicht in Worte pressen, habe ich manchmal das Gefühl. Und dieser Ansatz erlaubt es aber einen, diese Gefühle und diese Erlebnisse, über die man vielleicht auch gar nicht sprechen will, seien wir mal ehrlich, denen irgendwie auf eine gewisse Art und Weise Ausdruck zu verleihen. Und dementsprechend halte ich diesen Ansatz für sehr, sehr wichtig und wertvoll. Was ich daran auch sehr cool finde, by the way, was ich daran sehr, sehr cool finde, ist, dass dieses Malen und das etwas Erschaffen, dass dies ja so ein ganz neues Selbstwertgefühl den Kunstschaffenden in diesen therapeutischen Kontext ja auch geben kann. Und das kann einem auch ein gewisses Gefühl der Kontrolle geben, den man vielleicht ein bisschen verloren hat im Rahmen der Traumaerfahrungen, die man gemacht hat.
Ja, weil kreativ sein kann man lernen und es ist nie zu spät, auch anzufangen, wieder das zu üben und da Routinen dafür herzustellen. Zum Bild des leidenden Künstlers wollte ich unbedingt noch einschieben, dass ich in der Vorbereitung an ein Buch denken musste die ganze Zeit, das das total gut wiedergibt. Vincent von Joy Goebel heißt das. Ein Roman und die Geschichte von einem außergewöhnlichen jungen Autor, dessen Umfeld im Untergrund ihm immer wieder ganz schlimme Schicksalsschläge in die Biografie reinschmeißt.
Oh Gott.
Damit er weiter schreiben kann und weiter genial sein kann. Und der geht am Schluss zugrunde. Also sorry, Spoiler Alert, aber der geht am Schluss zugrunde. Und ich habe das gelesen, da war ich ein Teenager. War so ein tolles Gegenbeispiel dazu. Ich würde sagen, Kreativität kommt aus allen Ecken des menschlichen Erlebens. Aber es funktioniert nicht andersrum. Also ich kann nicht eine Ecke des menschlichen Erlebens nehmen und da Kreativität rauspressen mit allem Mühe und Not, sondern ich muss einfach offen bleiben auch dafür.
Ja, wie wir im Verlauf dieser Folge festgestellt haben, Offenheit scheint ja ein sehr, sehr wichtiges Element darin zu sein, dass wir irgendwie in welcher Form auch immer, in welchem Medium auch immer, irgendwie kreativ schaffen. Und das ist doch eigentlich was Schönes.
Das ist was Schönes und aus dem Schönen heraus gibt es ja auch viele Leute, die eigentlich kreativ sein wollen, aber sich da auch nicht so in die Stimmung dazu bringen können. Und da gibt es in der Kunstgeschichte eine lange Tradition von Leuten, die glauben, dass Substanzen und auch dann in weiterer Folge Suchtmittel dazu führen, dass man kreativer ist. Ich würde ja als Sozialarbeiterin aus dem Alkohol- und Suchtbereich ehemaligst sagen, wie möchte ich schnellstmöglich suchtkrank werden? Verknüpfe Kreativität mit Substanzkonsum.
Ja, ich glaube, in den meisten Fällen würde das dann eher so enden, dass man wahrscheinlich sehr wenig Kreatives leistet, aber sehr viel trinkt oder so in den meisten Fällen. Also als Psychologe rate ich davon auch tatsächlich ab. Und wir müssen an der Stelle auch wirklich sagen, es gibt wirklich auch handfeste Evidenz dafür, dass, und da gibt es zum Beispiel eine Review aus dem Jahr 2017, kurz, was eine Review ist. Eine Review ist eine Studie, die andere Studien betrachtet, also zu einem bestimmten Forschungsfeld, also die ganz viele Studien quasi betrachtet und so und daraus dann halt eine Gesamtevidenz irgendwie vorhersagen zu können. Und man muss sagen, es sieht gar nicht mal so gut aus dafür, wenn Leute sagen, dass sie irgendwie, wenn sie was trinken und Co., dass sie da kreativ besser schaffen können. An der Stelle muss ich aber auch sagen, die Datenlage zeigt Folgendes. Die Datenlage zeigt, es gibt wahrscheinlich einen Zusammenhang zwischen Substanzgebrauch und Kreativität. Und jetzt denkt man sich, oh, nice, da kann ich ja jetzt natürlich was nehmen und dann dadurch auch kreativ sein oder so. Aber es zeigt sich zwar ein Zusammenhang zwischen Substanzgebrauch und Kreativität, aber es konnte nicht gezeigt werden, ob Rauschmittel einen Beitrag zur Steigerung der Kreativität leisten. Und jetzt denkt man sich dann, hä, okay, also es gibt ja irgendwie einen Zusammenhang, aber man kann nicht zeigen, dass das einen Beitrag zur Kreativität leistet. Es ist wahrscheinlich einfach also davon auszugehen, dass Menschen, die eine höhere Ausprägung für Kreativität haben, wahrscheinlich ein größeres Faible für Rauschmittel haben. Und wenn wir das so betrachten, ergibt es eigentlich mehr Sinn. Also wir konnten nicht zeigen, dass irgendwelche Rauschmittel uns kreativer machen. Also die Datenlage dafür, die gibt es einfach nicht.
Vielleicht kleiner Querverweis auch auf die allererste Folge, die Kunstcouch, die sich nur dem Thema Alkohol gewidmet hat. Und da haben wir natürlich auch den ein oder die andere Künstler, nein, ich glaube, es waren nur Künstler, behandelt, die im Rausch dachten, tätiger zu sein oder auch den Rausch thematisiert haben. Und ja, es ist aber natürlich so alt wie die Menschheitsgeschichte selbst, wenn da auch vielleicht halluzinierende Effekte erzielt werden, dass man sich denkt, boah, da kommt jetzt wirklich was Neues durch, was noch niemand gesehen hat. Und so auch das letzte Bild, das die staatliche Kunsthalle Karlsruhe heute für uns mitgebracht hat. Georges Larroux hat 1904 ein rauschendes Fest dargestellt. Ich erspare uns jetzt den Titel. Du kannst ihn stattdessen aussprechen.
Ich versuche mich dran. Ich hatte in der 5. Französisch. Le Moulin de la Galette.
Oh gut.
Meinst du?
Ja, ich glaube, es muss genauso ausgesprochen werden. Und ich sitze hier, wenn ich das Bild anschaue, sitze ich einfach in so einem Café in einem Restaurant und ich denke mir so, ah, geil, alle tanzen, es ist so ausgelassene Stimmung. So geschichtlich war das auch eine Zeit, in der gerade länger kein Krieg war, also herrschte einfach länger Frieden zwischen Deutschland und Frankreich. Und diese Belle Époque, also so wird das bezeichnet, diese lange Zeit des Friedens, das war natürlich Katalysator dafür, dass der hedonistische Lebensstil vieler Menschen gewachsen ist.
Definitiv. Und die Droge der Wahl zu der Zeit war Absinth.
Unbeschwert, frei und ausschweifend scheinen die Menschen in Georges Leroux' Werk Moulin de la Galette ein berauschendes Fest zu feiern. Leroux war ein erfolgreicher und vielseitiger Künstler, der neben Kriegsdarstellungen vor dem Ersten Weltkrieg auch die Pariser Vergnügungsszene einfing. Auch die Zeichnung der Kunsthalle aus dem Jahr 1904 verbildlicht das Lebensgefühl der sogenannten Belle Époque, was so viel bedeutet wie schöne Epoche. Und eine unbeschwerte Zeit zwischen dem Deutsch-Französischen Krieg und dem Ersten Weltkrieg beschreibt. Wirtschaftlicher und kultureller Aufschwung waren die Folge dieser Friedenszeit in Frankreich. Das Stadtviertel des Pariser Hügels Montmartre bildete dabei ein wichtiges Zentrum der künstlerischen Freiheit. Doch neben den zahlreichenden Kunstschaffenden, die sich hier abseits der Großstadt wohl frei fühlten, wuchs auch die Kriminalität. Alkohol, Prostitution und Vergnügungslokale prägten das Stadtviertel schnell. Ein absolutes Modegetränk bildete dabei der Absinth, der mit 80% Alkohol versetzt war. Kunstschaffende wie Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Henri de Toulouse-Lautrec oder Oscar Wilde ließen sich gerne von dem Getränk mit dem harmlos klingenden Kosenamen »Die grüne Fee« berauschen. Man schrieb dem Absinth eine bewusstseinserweiternde Wirkung zu, die die Kreativität anregen soll. Doch für viele wurde das Getränk Fluch und Segen zugleich. Suchtkrankheit und Betrübnis lösten schnell die Glücks- und Genussmomente voller Euphorie ab. Aufgrund von zunehmenden Straftaten und Todesfällen in Zusammenhang mit dem Alkoholmissbrauch wurde der Absinth schließlich in Frankreich im Jahre 1915 verboten.
Oscar Wilde beschrieb den Absinthkonsum als nach dem ersten Glas sieht man die Dinge so, wie man sie gern sehen möchte. Nach dem zweiten sieht man die Dinge, die es nicht gibt. Am Ende sieht man die Dinge so, wie sie sind. Und das ist das Entsetzlichste, was geschehen kann.
Aber ich finde, das stimmt nicht. Nein, ich sehe das nicht so, weil ich finde nicht, dass man den wahren Kern der Dinge erkennt, wenn man sternhagelvoll ist.
Nee, also ich habe auch diese Erfahrung in der Form noch nie machen können. Und ich glaube, man sieht oft zumindest das Gegenteil davon. Oft verklärt man im Rausch entweder Ereignisse zum absolut Positiven oder verklärt die Ereignisse zum Worst Case. Und ich denke, das ist sogar einer der sehr gefährlichen Punkte, wenn es um Alkoholkonsum, aber vor allem um Rauschtrinken geht. Also wir reden jetzt ja nicht von einem Glas am Abend oder so, wir reden jetzt ja wirklich vom Rauschtrinken.
Ja.
Und ich muss auch sagen, Leroux' Blick auf diese Tanzgesellschaft wirkt so ein bisschen, wie soll ich sagen, fast schon so in Watte eingepackt. Ne? Es wirkt irgendwie sehr warm, aber, und ich weiß ja nicht, wie du das siehst, ich finde, das wirkt doch alles irgendwie sehr mechanisch. Ich finde, die tanzenden Menschen bilden irgendwie so eine gewisse Masse und ja, ähnlich wie in so einem Bienenstock sich die Bienen bewegen, bewegen sie sich so gerade. Also man sieht ja in dem Punkt wirklich jetzt keine Individuen an sich, sondern man sieht so die Tanzgesellschaft als so ein Gesamtbild einfach. Und das finde ich sehr spannend, das ist so.
Ich finde, man wird total in diese Bewegung hineingezogen. Ja. Und mich rührt das total, dass sich auch diese ganzen Lichter und die Luster an den Decken runterhängen sehe, weil in mir löst das irgendwie sofort so ein prunkvolles Gefühl aus. Und ich kann mir vorstellen, dass das eher so am Anfang, Mitte eines Abends stattfindet, weil wenn alle Absinth getrunken haben, kann ja niemand mehr stehen, oder? Also die hängen dann irgendwie am Boden herum und sind total entstellt, was wir auch schon in vorherigen Folgen gesehen haben, wie dann so Exzesse auch stattfinden. Aber das, würde ich sagen, ist kein Exzess, das ist eigentlich wirklich so der Ursprung des Feierns.
Irgendwie schon. Und wie siehst du das eigentlich? Hast du das Gefühl, dass Leroux eher Beobachter von außen ist oder Teil dieser Tanzgesellschaft? Also denkst du, er sieht sich als ein Teil davon oder als ein Beobachter von außen?
Also wenn ich das Bild anschaue, finde ich, dass er ein Teil davon ist und dass es gerade nur kurz seine Beine ausruht.
Interessant, weil oft ist es ja auch so der Blick auf die Dinge, die wir haben, welche die kreativen Prozesse, die bei uns eingehen, eigentlich ja mit beeinflusst. Also ich kann das gar nicht so wirklich sagen. Ich hatte eher tatsächlich das Gefühl, dass er in diesem Moment zumindest das Ganze so von außen eher beobachtet. Also ich habe so das Gefühl, er ist vielleicht ein Teil von dieser Gesellschaft und ich denke jetzt auch nicht, dass er sich da als absoluten Außenseiter oder so sieht. Aber ich habe gerade ein bisschen das Gefühl, dass er gerade so eine Sekunde hat, wo er das Ganze nur so kurz beobachtet. Vielleicht auch absolut im Rausch, so, oh, okay. Einfach ein bisschen beeindruckt von der Szenerie und der Bewegung und den Lichtern und dieser Wärme, die da im Raum ist. Also ich habe das Gefühl, er ist für diese Sekunde Beobachter von außen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das für ihn in irgendeiner Art und Weise eine negative Beobachtung gerade ist.
Nein, gar nicht. Ja, wir haben heute so spannende, unterschiedliche Blicke auch aus der Kunst bekommen. Was würdest du sagen, welches der drei Bilder spricht deine Kreativität am meisten an?
Ich würde sogar sagen, diese drei Bilder sprechen verschiedene Arten von Kreativität bei mir an. Und jedes dieser Bilder spricht irgendwas anderes in mir an. Also zum Beispiel das Bild von Leroux. Ich finde, das spricht so eine Art von Heiterkeit, finde ich auch an. In mir zumindest. Das löst eher sowas in mir aus. Und nehmen wir an, ich würde jetzt ein künstlerisches Werk oder irgendeine Art von Werk in diese Richtung machen wollen, dann würde dieses Bild mich sehr dafür inspirieren. Wenn ich selber mal so eine Absinth-Gesellschaft irgendwie organisiere, dann würde das auf jeden Fall eine sehr, sehr große Inspiration für mich, auf jeden Fall. An Matisse Bild, was ich da wirklich großartig finde, ist, dass dieser mit so sehr, sehr alltäglichen Gegenständen es eigentlich schafft, irgendwas in einem zu bewegen. So, es ist so dieses Simplizistische, also das finde ich einfach super, sowas mag ich einfach. Irgendwie holt mich das ab, muss ich sagen. Und das Werk von Klemm, das muss ich sagen, berührt mich auf eine Art und Weise, die beiden anderen Bilder nicht geschafft haben, sondern das die Dunkelheit und die Distanz, die dahinter steckt, die umfasst einen irgendwie in einer Art und Weise, die schon fast etwas beklemmend ist, muss ich sagen. Also es ist schwer zu sagen, dass welches Bild mir am meisten jetzt zusagt, aber jedes dieser Bilder spricht mich auf eine gewisse andere Art und Weise an. Und ich glaube, das ist eigentlich auch ganz cool. Weil
das ist der Punkt dieser Folge, oder? Die Bandbreite der Anknüpfungspunkte mit Kreativität.
Absolut, denn wir sind ja jetzt nicht einfach Menschen, die nur für einen Sinn und Zweck auf dieser Welt sind. Wir Menschen haben ja eine ganze Bandbreite an Emotionen. Und wenn man dieser ganzen Bandbreite von Emotionen irgendeinen Ausdruck verleihen kann, wenn man wirklich jeder dieser Emotionen Ausdruck verleihen kann, weil viele psychische Probleme haben ja tatsächlich als Ursache, dass man diversen Emotionen und Gefühlen keinen Ausdruck verleihen kann.
Und das ist das Belastende. Ich glaube, wir haben heute versucht, uns einem sehr großen Begriff anzunähern. Und das Erste, was wichtig für euch ist, wenn ihr zuhört, ist, dass Kreativität nicht unbedingt was mit bildnerischer Kunst oder auch mit bildnerischem Schaffen zu tun hat, sondern dass Kreativität einfach auch eine Fähigkeit ist und eine Kompetenz ist, die in sehr vielen unterschiedlichen Lebensbereichen genutzt werden kann. Auf der anderen Seite, und das finde ich noch viel wichtiger, ist, dass ihr und auch wir uns daran erinnern, dass kreativ zu sein und sich bewusst Zeit dafür zu nehmen, einer Leidenschaft, einem Interesse, das Kreativität abverlangt, nachzugehen, eine gesunde Form dafür ist, auch mit dieser lauten, schnelllebigen, stressigen Welt umzugehen und dass das auch der einzige Zweck dafür sein kann, dass man sich Pausen nimmt, in denen man fokussiert ist und nur bei sich ist. Was würdest du noch sagen, was wichtig wäre, wenn man vielleicht nur die letzten 10 Minuten unseres Gespräches hören würde?
Ich glaube, wichtig ist es auch zu betonen, dass Kreativität nicht nur heißt, dass man Dinge in der Welt verändert, sondern Kreativität heißt auch, irgendwo sich selbst neu zu erschaffen. Wir haben ja auch über die Schmelztiegelerfahrung gesprochen. Und bei den Schmelztiegelerfahrungen geht es halt mitunter auch darum, sich neu zu erschaffen. Aber auch durch unser kreatives Schaffen. Wie das jetzt auch aussehen mag, wir haben ja über die verschiedensten Formen darüber heute auch gesprochen, erfinden wir uns irgendwo ja auch selbst neu. Und ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt, dass man das versteht, dass Kreativität nicht nur heißt, dass man irgendwas in der Welt verändert, sondern dass man auch sich selbst damit irgendwie neu erfindet. Und ich finde, das ist ein ja sehr cooler Ansatz dafür.
Man verändert ja immer ein bisschen die Welt und wenn es nur die eigene in einem selbst ist, so wie du das schön gesagt hast. Ja, macht euren Malen-nach-Zahlen-Kurs, fangt an zu stricken und zu töpfern.
Oder Memes zu erstellen.
Schreibt Gedichte und lasst euch inspirieren von der Kunst, vom Leben, aber auch von dem, was um euch herum passiert. Wir haben heute, finde ich, es geschafft, ein sehr komplexes Thema irgendwie zu fassen zu bekommen und ich freue mich voll, dass wir dafür Worte gefunden haben.
Natürlich würden wir uns sehr freuen über euer Feedback und überhaupt, was ist denn eigentlich kreatives Schaffen für euch?
5-Sterne-Bewertungen und wir hören uns nächsten Monat wieder.
Auf bald.
Tschüss.
Das war die Kunstcouch, was die Kunst in uns bewegt. Mit dem Psychologen Jan Isiapar und der Autorin Jacqueline Scheiber. Eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Abonniert unseren Podcast und folgt der Kunsthalle bei Instagram. Habt ihr Themenwünsche? Dann schreibt uns via Direct Message oder per Mail an digital@kunsthalle-karlsruhe.de.